Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Dort oben lief der Schulleiter hin und her. Er schrie: Sie haben Miriam umgebracht. Sie haben meine Tochter ermordet. Er lief die Straße rauf und runter wie ein Verrückter. Der Nachbar hat zwei Stühle rausgebracht und ich habe ihn mit ganzer Kraft darauf festgehalten, bis er sich beruhigen konnte.
Patrick Beneschs Tochter besuchte damals die jüdische Schule in Toulouse, auf die vor 10 Jahren ein Attentat ausgeübt wurde. Da sind 3 Kinder ums Leben gekommen und Benesch, der damals als einer der ersten am Tatort war, der ist noch heute traumatisiert von diesem Ereignis. Und das gilt auch für viele andere Juden in Frankreich, für die dieses Attentat einen Wendepunkt dargestellt hat. Welche Rolle spielt Antisemitismus in Frankreich? Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Ja, Frankreich befindet sich gerade mitten im Wahlkampf. Im April finden die Präsidentschaftswahlen statt. Und auch wenn in Frankreich natürlich wie auch sonst wo auf der Welt das Ukraine-Thema gerade vieles andere überlagert, spielte Antisemitismus im Wahlkampf durchaus eine Rolle. Und dabei ging es auch um die Frage, wie sicher Juden in Frankreich heute sind. Leonardo Kahn ist in Frankreich zu Hause und hat das Thema für uns recherchiert.
Toulouse, 19. März 2012, 8 Uhr morgens. Mohamed Merah steigt vor der jüdischen Schule Ozar Atora von seinem Scooter. Erst erschießt er Jonathan Sandler, dann dessen beide Kinder, Arié und Gabriel. Sein viertes Opfer heißt Myriam Monsonego, die 8-jährige Tochter des Schulleiters. Es ist das erste antisemitische Attentat seit dem Zweiten Weltkrieg, das von einem Franzosen begangen wurde. Lange tappen die Behörden im Dunkeln, was die Hintergründe des Attentats angeht. War es ein verrückter Einzeltäter? Oder steckt doch ein rechtsradikales Netzwerk dahinter? Mitten im Präsidentschaftswahlkampf tötet jemand 7 Menschen, darunter 3 Kinder. Die Hypothese, das Attentat könnte islamistisch motiviert sein, wurde damals von der Politik und den Medien ausgeklammert, erzählt der damalige Bürgermeister von Toulouse, Pierre Cohen.
Es stimmt, wir waren damals schlecht vorbereitet. Am ersten Tag kreiste das Gerücht, es handle sich um einen Rechtsextremisten, weil das für uns in der Zeit schlüssiger erschien.
Mohamed Merah war Toulouser. In Afghanistan und Pakistan radikalisiert, brachte er den Dschihad nach Frankreich. Für viele französische Juden war das Attentat ein Wendepunkt, erklärt der Antisemitismushistoriker Pierre Berbon.
Es sind diese Affären, die beaucoup marqué.
Dieser Fall hat das jüdische Leben in Frankreich tiefgreifend erschüttert. Mohamed Merah ist Franzose. Er ist in Frankreich zu einer öffentlichen Schule gegangen. Er ist ein Toulouser. Vielleicht hatte er sogar einen Akzent, aß Couscous oder Würste, was weiß ich. Und dann tötet er kleine Mädchen, eine Kugel in den Kopf. Kleine Mädchen auf dem Schulhof, weil sie Jüdinnen sind. Das ist unvorstellbar.
10 Jahre ist der Anschlag nun her. Die jüdische Schule wurde in Or Torah umbenannt, auf Deutsch Licht der Torah. Ein 2,5 Meter hoher Blechzaun trennt das Gelände von der Außenwelt. Über dem Zaun hängt Stacheldraht. Mehrere Sicherheitskameras überwachen den Eingang. Maeva Benesch war damals 15, als 3 ihrer Mitschüler erschossen wurden. Heute arbeitet sie als Fotografin. Im Haupteingang der Schule hängt eine Ausstellung von ihr.
Mit meinen Fotos wollte ich zeigen, dass die Schule nur von außen verriegelt aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Kameras Schulen üblicherweise haben, doch das hier ist nicht normal. Und auch der Stacheldraht. Die Schüler sind hier von der Außenwelt abgeschottet.
Das Attentat vom 19. März 2012 hat ihr soziales Umfeld komplett verändert, vor allem ihre Familie. Ihr Vater Patrick Benesch war damals einer der Ersten, der zum Tatort geeilt ist. Maeva erzählt, das Attentat sei in ihrer Familie ein Tabuthema.
Wir haben darüber noch nie gemeinsam gesprochen. Genauso wie ich auch meine Freunde nicht danach gefragt habe, wie es für sie war. Ich hatte Angst, mich ungeschickt zu verhalten oder dass mir jemand ins Gesicht sagt, du kannst das nicht verstehen, weil du nicht dabei warst.
Maeva Benesch ist an dem Montag nicht zur Schule gegangen. Auch 10 Jahre danach plagen sie Schuldgefühle.
J'aimerais remercier cette école, hors Torah, de nous accompagner de jour en jour, d'être toujours présente.
Am 20. März wird in Gedenken an die Opfer eine Trauerzeremonie veranstaltet. Staatschef Emmanuel Macron und der israelische Präsident Yitzhak Herzog besuchen die Schule. Und auch die ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande sind vor Ort. Genauso wie vor 10 Jahren. Die Trauerzeremonie wird vom jüdischen Dachverband KRIF organisiert. Eine Organisation, die Politikern das Anliegen der Juden vermittelt. Ihr Vorsitzender aus Toulouse, Franck Touboul, fordert von den anwesenden Politikern eine klare Haltung gegen radikale Elemente des Islam.
Il existe aujourd'hui en France un problème avec l'islam radical.
Frankreich hat aktuell ein Problem mit dem radikalen Islam. Es zu bekämpfen bedeutet nicht, den Rechtsextremisten in die Karten zu spielen, ganz im Gegenteil. Es bedeutet, Menschen zu retten.
Damals wie heute wird das Attentat politisiert. Damals wie heute ist Antisemitismus ein aktuelles Problem in Frankreich. Das American Jewish Committee, kurz AJC, hat im Januar in Zusammenarbeit mit der Stiftung für politische Innovation eine Studie veröffentlicht, der zufolge 3 von 4 französische Juden in ihrem Leben antisemitisch beleidigt werden und jeder 4. wegen seiner Religion physisch angegriffen wird. Simone Rodin-Benzaquin ist eine der Co-Leiterinnen des Forschungsprojekts.
Als ich vor mittlerweile fast 20 Jahren nach Frankreich gekommen bin, hat mir vor allem etwas gefallen, was ich in Deutschland nicht gefunden habe. Die Tatsache, dass man vergessen konnte, dass man jüdisch ist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe damals Fernsehshows gesehen, wo man irgendwie Patrick Bruel oder irgendwelche andere französisch-jüdische Sänger und so weiter hatte. Und ich habe mir damals eben gesagt, unglaublich, niemand weiß, dass er jüdisch ist. Oder auch wenn sie es wissen, ist es denen egal. Das hat natürlich sich um einiges geändert. Nicht so sehr an die Art und Weise, wie man Juden in Frankreich sieht, aber die Art und Weise, wie man einfach sein Judentum erlebt in Frankreich. Und angesichts der Tatsache, dass man einfach diesen Antisemitismus einfach hat und dass man einfach Angst hat.
Die Zahl judenfeindlicher Angriffe in Frankreich stieg zuletzt rasant, im Vergleich zu 2021 um 75%, fast 3-mal so stark wie in Deutschland. 73% aller Straftaten mit religiös motiviertem Hintergrund wurden gegen Juden verübt, obwohl diese in Frankreich nur 1% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Aus Angst verstecken viele mittlerweile religiöse Zeichen wie Kippa oder Davidstern. Da die meisten Aggressionen in der Schule stattfinden, bitten über die Hälfte aller Eltern ihre Kinder darum, ihr Judentum nicht öffentlich zur Schau zu stellen.
Zum Beispiel in Toulouse, wir haben ja die 10 Jahre seit dem terroristischen Anschlag in Toulouse erlebt. Da hat man eine ganze Stadt von französischen Juden, die total traumatisiert sind.
Auffällig an der Studie ist, dass offenbar je nach Milieu unterschiedliche antisemitische Vorurteile vorherrschen. So denkt etwa jeder 3. Wähler einer extremistischen Partei, dass Juden in der Wirtschafts- und Finanzwelt zu viel Macht hätten. Das ist bei Jean-Luc Mélenchons linker Wählerschaft so und auch bei der rechtspopulistischen Kandidatin Marine Le Pen. Bei der muslimischen Bevölkerung hingegen scheint über die Hälfte der Befragten zu glauben, dass Juden einen zu großen Einfluss auf die Medien hätten. Bei über 50-jährigen Muslimen und denen, die wöchentlich die Moschee besuchen, erreicht dieser Wert über 60%. Französische Politologen sprechen in diesem Zusammenhang von einem neuen Antisemitismus, so Simone Rodin.
Das, glaube ich, war eines der großen Probleme, die wir einfach in Frankreich hatten, jahrelang, seit Anfang der 2000, einfach zu sehen, dass der Antisemitismus nicht mehr der gleiche ist. Er kommt einfach leider von einer Minderheit, die selber natürlich unter Rassismus leidet, unter Diskrimination leidet. Und das war, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, die viele auf der französischen Linken hatten. Aber nicht nur auf der französischen Linken, die generell die französische Gesellschaft hatte.
Da identitäre Fragen im aktuellen Wahlkampf eine zentrale Rolle einnehmen, wird auch viel über den Antisemitismus verschiedener Präsidentschaftskandidaten debattiert. Ein Name, der dabei oft auftaucht, ist der des früheren Essayisten Éric Zemmour. Mit Hilfe historischer Falschaussagen versucht er, das Narrativ über die Judendeportation unter dem Vichy-Regime zu manipulieren. Dem Hobbyhistoriker zufolge habe Marschall Philippe Pétain 1942 lediglich ausländische Juden an die Nazis ausgeliefert.
En vérité, Vichy fait un pacte avec le diable.
In Wahrheit geht Vichy einen Pakt mit dem Teufel ein. Das heißt, er verhandelt mit den Deutschen und sagt, wir geben euch ausländische Juden und er besteht darauf, dass sie die französischen Juden nicht anrühren.
Vous ne touchez pas aux Juifs français.
Dass Philippe Pétain keine Juden gerettet hat, sondern dass drei Viertel der Juden in Frankreich trotz der antisemitischen Politik Pétains überlebt haben, darüber sind sich Forscher seit den 1970ern einig. Der Historiker Laurent Joly hat deshalb im Januar ein Essaybuch über Éric Zemmours Falschaussagen zur Judendeportation publiziert. Es sei schlimm, dass man seinetwegen die öffentliche Debatte um 50 Jahre zurückversetze, so Laurent Joly.
Das ist das Merkwürdige am Phänomen Zemmour. Es ist seine Fähigkeit, alte Kontroversen zu recyceln, die uns in die 50er Jahre zurückversetzen. Letzten Endes nimmt Zemmour unsere politische Gesellschaft mit seinen eigenen Versessenheiten als Geisel. Denn er ist wirklich der Einzige, der diesen Diskurs führt.
Stellt sich bloß die Frage, warum er das tut. Dem Historiker Laurent Joly zufolge versucht er, die Antisemitismusfrage in eine Frage nach nationaler Zugehörigkeit umzuformulieren. Vichy habe ausländische Juden an Deutschland ausgehändigt, um die französischen Juden zu schützen. Und so sollte die Regierung auch heute ihre Staatsbürger bevorzugen. Laurent Joly zufolge ist das die Strategie des rechtsextremen Kandidaten Éric Zemmour.
Éric Zemmour ist der Ansicht, dass Frankreich sich für die Judendeportation schäme und dass das uns lähmen würde. Er meint, diese kollektive Schuld führe dazu, dass das Problem der Ausländer nicht erkannt würde, weswegen Maßnahmen umgesetzt würden, um Frankreich von den Migranten zu befreien. Zemmour ist der Meinung, dass die französische Gesellschaft einen Komplex hat und er möchte diesen Komplex auflösen.
Ende März kündigte der rechtsextreme Kandidat sogar an, ein Abschiebungsministerium gründen zu wollen, sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen. Auch wenn Éric Zemmour Juden nie direkt als Bevölkerungsgruppe angreift, so zeigt sich der jüdische Dachverband KRIF trotzdem besorgt. Der ehemalige Essayist habe sich unzählige Male antisemitisch verhalten. Zum Attentat in Toulouse schrieb er zum Beispiel, dass die jüdischen Opfer keine wahren Franzosen seien, weil sie in Israel beerdigt wurden. Als seine Wahlgegner daraufhin von Journalisten auf seinen Antisemitismus angesprochen wurden, behaupteten einige der Kandidaten, wie etwa der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon im Fernsehsender BFM TV, Éric Zemmour könne kein Antisemit sein, da er selbst algerisch-jüdische Wurzeln habe.
Ein antisemitischer Jude, das ist mal eine Neuigkeit. Ja, ich denke, Sie irren sich. Herr Zemmour ist kein Antisemit, da er kulturelle Verhaltensweisen von Juden reproduziert. Wir vermischen uns nicht mit anderen Kulturen, um Himmels Willen. Das sind Traditionen, die mit dem Judentum in Verbindung stehen. Und das hat auch seine guten Seiten, denn dadurch konnten sie im Laufe der Geschichte überleben. Also ich glaube nicht, dass er Antisemit ist.
Der grüne Kandidat Yannick Jadot hingegen tut sich nicht schwer, den früheren Kolumnisten Zemmour einen Antisemiten zu nennen.
Éric Zemmour unterscheidet sich von Jean-Marie Le Pen, dass er selbst Jude ist. Er ist ein Jude im Dienst der Antisemiten.
Auch aufgrund solcher Aussagen zeigen sich viele Juden besorgt über den Präsidentschaftswahlkampf. Der jüdische Dachverband KRIF ruft vehement dazu auf, nicht für extremistische Kandidaten zu stimmen. Doch die Einstellung der Dachorganisation teilt nicht jeder. Der Shoah-Überlebende und Historiker Serge Klarsfeld ist zum Beispiel der Meinung, dass es Juden historisch gesehen nie besser ging.
Ja, es gab Attentate, es gab Drohungen und so weiter. Aber die Drohungen erfolgen über das Internet. Eine winzige Minderheit kann enormen Schaden anrichten. Die Realität ist, dass es Juden in der Menschheitsgeschichte noch nie besser ging.
Und trotzdem, seit 10 Jahren werden in Europa wieder Juden ermordet. In Frankreich ausschließlich im Namen des Islam. Das spaltet die französische Gesellschaft. Am 10. Jahrestag des Attentats in Toulouse sprechen die linken Kandidaten nur von Antisemitismus und die rechten Kandidaten nur von Islamismus. Antisemitischer Terrorismus sollte hingegen als gesamtgesellschaftliches Problem betrachtet und nicht politisch instrumentalisiert werden, beteuert die Forscherin Simone Rodon-Besancon.
Wenn die Rechte nur den Antisemitismus sieht, wenn er von der Linken kommt, und die Linke nur den Antisemitismus, wenn er von der Rechten kommt, und es im Endeffekt nicht einen nationalen Konsensus gibt, um alle Formen von Antisemitismus zu bekämpfen.
Immerhin sind laut Studie des AJC 3 von 4 Franzosen der Meinung, dass Antisemitismus ein Problem sei, das die ganze Bevölkerung etwas anginge. Das sei ein Fortschritt, meint die Leiterin der Studie.
Ich glaube, wenn wir die Frage gestellt hätten vor 10 Jahren, hätten wahrscheinlich die meisten Franzosen gesagt, dass es ein Problem für die jüdische Gemeinde ist. Heute ist es nicht der Fall. Also ungefähr 75% aller Franzosen glauben, dass das Problem des Antisemitismus ein Problem für die ganze Gesellschaft ist.
Glücklich wie ein Jude in Frankreich. Das russische Sprichwort stammt aus dem 19. Jahrhundert, als sich die Hälfte aller Franzosen gegen die kafkaeske Verurteilung des jüdischen Generals Alfred Dreyfus einsetzte. Diese Solidarität innerhalb der französischen Gesellschaft wiederholte sich auch während der NS-Besatzung. 3/4 der jüdischen Bevölkerung haben dank der Zivilcourage vieler Franzosen überlebt. Heute ziehen einige Juden aus Frankreich weg, doch die überwiegende Mehrheit bleibt. Allein in Paris leben 3-mal so viele Juden wie in ganz Deutschland. Auch Maeva Benesch bleibt mit ihrer Familie in Toulouse.
Anders als andere Freunde wollte ich nie von hier weg. Das Gras ist anderswo nicht unbedingt grüner und so führe ich lieber hier mein Leben fort.
Ja, und so halten es viele französische Juden, im Moment zumindest, muss man hinzufügen, denn es ist ja erst seit 2 Jahren so, dass weniger französische Juden nach Israel auswandern als in den Jahren zuvor. Und das kann natürlich auch an der Pandemie liegen und weniger daran, dass sie sich wieder sicherer fühlen. Was sich gerade sicher sagen lässt, ist, dass der Ukraine-Krieg auch in Frankreich fast alle anderen Themen überstrahlt. Die Umfragewerte der unterschiedlichen PräsidentschaftskandidatInnen, die haben sich in den letzten Wochen dann auch noch mal richtig verschoben. Während zum Beispiel der rechtsextreme Populist Éric Zemmour auch wegen seiner Putin-Faszination an Zustimmung verloren hat, gewann der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon an Stimmen hinzu. Emmanuel Macron, der die Umfragen eh anführte, der hat zuletzt noch mal zugelegt und liegt jetzt bequeme 10% vor seiner wichtigsten Konkurrentin Marine Le Pen. Christiane Kess verfolgt als unsere Korrespondentin vor Ort den Wahlkampf natürlich aufs Genaueste. Wie sehen Sie das denn? Profitiert Macron hier in erster Linie von seinem Amtsbonus oder nehmen ihm die Menschen den Krisenmanager wirklich ab?
Ich würde sagen, da kommt beides zusammen, denn von diesem Amtsbonus, da profitiert ein Präsident, der zur Wiederwahl antritt, eigentlich fast immer. Jetzt kommt dazu für Macron in dieser besonderen Situation seine herausgehobene Position als Staatschef während eines Krieges in Europa. Und man hört jetzt oft in öffentlichen Diskussionen diesen Satz, im Sturm wechselt man nicht den Kapitän. Der Politikwissenschaftler Pascal Perrineau, mit dem ich gesprochen habe, der hat das so beschrieben.
Alors, il y a eu un effet de ce que les
Es gab einen Effekt, den die britischen Politologen Rally Around the Flag nennen, also sich um die Fahne zu sammeln. Egal, ob die Franzosen rechts oder links sind, wenn die Situation schwierig ist, stellen sie sich hinter den Präsidenten, der jetzt auch noch die EU-Ratspräsidentschaft innehat und eine sehr korrekte Haltung einnimmt zum Konflikt in der Ukraine. Aber dieser Effekt ist vergänglich, er dauert nie lange. Wir sehen bereits eine Erosion. Macron ist von über 30% in den Umfragen auf etwa 28% gefallen. Die Leute gewöhnen sich an den Ukraine-Krieg. Sie sagen sich, das wird Monate dauern. Dennoch steht Macrons Führungsposition nicht in Frage. Ja, und die kann Macron auch behaupten, weil er auf der internationalen Bühne eine so wichtige Rolle spielt. Er ist ja in ständigem Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er telefoniert immer wieder mit Putin. Er hat in den vergangenen Tagen ins Spiel gebracht, dass Frankreich zusammen mit Griechenland und der Türkei eine humanitäre Evakuierung aus dem belagerten Mariupol organisieren will. Also er bleibt sehr präsent auf dieser Bühne, hat auch kaum am Wahlkampf teilgenommen bisher. Es ist eine große offizielle Wahlkampfveranstaltung kommend Samstag geplant und sein Wahlkampfteam macht sich durchaus schon ein bisschen Sorgen, dass das auch ein Fehler sein könnte, dass er das so schleifen lässt. Aber wie gesagt, bisher hat es keine negativen Auswirkungen auf die Umfragen.
Kommen wir zu Marine Le Pen. Die konnte ihren Stimmanteil bisher halten. Auch sie hat sich ja in der Vergangenheit durchaus positiv zu Putin geäußert. Und ihre Partei hat sich wohl auch eine Menge Geld von Russland geliehen. Laut Mediapart 11 Millionen Euro. Wie positioniert die sich denn jetzt außenpolitisch?
Ja, sie wird immer wieder angesprochen, genau auf diese Bewunderung für Putin. Sie hat ihn 2017 schon im Kreml besucht, hat sich da fotografieren lassen mit ihm. Und das verteidigt sie jetzt so, indem sie sagt, der Wladimir Putin vor 5 Jahren, der ist nicht mehr der gleiche wie heute. Damals habe ja auch Macron über Putin gesagt, er sei ein Verbündeter und man müsse mit ihm zusammen gegen den fundamentalistischen Islamismus kämpfen. Und sie habe damals von einem Präsidenten gesprochen, der Russland aus 70 Jahren Kommunismus und Armut und 10 Jahren Plünderung durch die russischen Oligarchen geholt hat. Also er hat aus Russland wieder eine wichtige internationale Stimme gemacht. So erklärt sie das. Es kommt dazu, dass Le Pen eine sehr klare Haltung zum Ukraine-Krieg von Anfang an hatte. Der Politikwissenschaftler Pascal Perrineau hat es so erklärt. Seit Beginn der Invasion der Russen in der Ukraine hat Marine Le Pen diese Invasion verurteilt. Sie hat gesagt, dass sie die Ukraine unterstützt und dass sie dafür ist, dass ukrainische Flüchtlinge nach Frankreich kommen. Sie hat das ziemlich geschickt gemacht, im Gegensatz zu Eric Zemmour, der weiterhin recht wohlgesinnt über Wladimir Putin und über die russische Politik geredet hat. Ja, und Le Pen hat in Bezug auf die ukrainischen Flüchtlinge da wirklich ihre Position zu Migrationsfragen komplett geändert, zumindest was das anbelangt. Sie sagt als Begründung, im Gegensatz zu den syrischen Flüchtlingen gehe es ja hier um Europäer bei den Ukrainern. Außerdem kämen da fast nur Frauen und Kinder. Und dann kommt bei ihr dazu, dass sie eine Strategie hat in diesem Wahlkampf, in der sie das Thema Kaufkraft in den Vordergrund stellt. Und das hat jetzt nochmal an Wichtigkeit gewonnen, denn durch den Ukraine-Krieg ist alles teurer geworden und Le Pen betont da sehr stark ihre Rolle als diejenige, die sich kümmert. Sie ist ja die Kandidatin der Einkommensschwächeren und das kann sie jetzt sehr gut vermitteln.
Und wie erklärt sich der jüngste Aufstieg, weil das ist ja sehr überraschend, dieses Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Auch der hatte sich ja zuletzt durchaus als Kritiker der NATO hervorgetan, weil es ja gerade politisch durchaus auch rächen könnte, ne?
Ja, und es ist tatsächlich, so wie Sie sagen, eine Überraschung. Der Hintergrund ist, dass das linke Lager sehr zersplittert ist. Es hat mehrere Versuche gegeben, einen gemeinsamen Kandidaten, eine gemeinsame Kandidatin zu finden. Diese Versuche sind aber alle gescheitert und jetzt kristallisiert sich heraus, dass eben Mélenchon derjenige ist, auf dem die Hoffnungen liegen. Er tritt schon zum dritten Mal an. Der Politikwissenschaftler Pascal Perrineau hat Folgendes dazu gesagt. Mélenchon hat am Ende des Wahlkampfs immer einen Anstieg in den Umfragen erfahren, denn er hat Talent für einen Wahlkampf. Er kann gut reden und ist ein Volkstribun. Die Franzosen mögen das. Zudem ist die Linke in einem Frankreich, das nach rechts gerückt ist, schwach. Viele linke Wähler, die ihre Stimme eigentlich nicht Mélenchon geben wollten, werden ihn doch wählen, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass die Linke überhaupt existiert.
C'est le seul moyen que la gauche existe.
Ja, und in dieser deprimierenden Situation beweist Mélenchon auch noch Humor. Das ist mir aufgefallen. Er hat in Anspielung auf seinen langsamen Anstieg in den Umfragen sich selbst als Schildkröte bezeichnet, aber als scharfsinnige Schildkröte und gesagt, es gebe keinen Grund zur Eile. Das sollte so ein bisschen verweisen auf die Fabel, in der der Hase sich lustig macht über die langsame Schildkröte und dann machen die beiden ein Wettrennen und der Hase legt sich schlafen, weil er sich so sicher ist, er wird ja sowieso gewinnen und dann überholt die Schildkröte. Und dieses Tier ist jetzt zum Maskottchen von Mélenchon geworden. Bei einer riesigen Wahlkampfveranstaltung in Paris vor ein paar Tagen, da haben sich die Leute als Schildkröte angezogen. Dieser Vergleich wird immer wieder aufgegriffen. Also er vermarktet sich auch einfach sehr gut, Mélenchon. Und er hat auch bei dieser Veranstaltung nochmal ganz klar gesagt, seine Haltung zum Ukraine-Krieg ist die, dass er das wirklich verurteilt. Er hat die Veranstaltung den Ukrainern im Krieg gewidmet und die russische Invasion dann nochmal sehr scharf verurteilt.
Also gewisse Sympathiepunkte, weil er auch über sich selber ein wenig lachen kann. Im Moment sieht es aber so aus, dass in Umfragen Le Pen an zweiter Stelle hinter Macron liegt. Würde sie in die Stichwahl gehen? Könnte sie denn alle Stimmen des rechten Lagers auf sich vereinen? Immerhin sind das ja über 30%. Oder denken Sie, das ist unrealistisch, weil das rechte Lager ähnlich zerstritten ist wie das linke?
Also ganz genau werden wir es natürlich erst danach sehen, wie sich die Wähler verteilt haben. Aber es wird davon ausgegangen, wenn es so kommt, dass es zu einer Neuauflage dieses Duells Le Pen-Macron kommt, dass es einen sogenannten Anti-Macronismus geben wird. Also eine Stimmung gegen Macron, die es 2017 noch nicht gab, aus dem einfachen Grund. Jetzt war er 5 Jahre im Amt. Jetzt kann man sich eben an ihm abreiben und ihn kritisieren. Und man geht davon aus, dass vor allem unter Wählern von Eric Zemmour das so sein wird und die dann ihre Stimme Le Pen geben werden. Die beiden, Le Pen und Zemmour, haben bisher sehr unterschiedliche Wähler. Zemmour zieht ein eher intellektuelles, ein einkommensstärkeres Klientel an. Die finden das toll, seine Vergangenheit als Publizist und als Autor und seine Abhandlungen über Themen, vor allem ja Migration, auch wenn er da sehr radikal auftritt. Und Le Pen dagegen hat sich in den letzten Jahren normalisiert. Sie hat sich entteufelt, so wird das hier immer wieder genannt. Sie gibt sich viel weniger radikal als Zemmour und das hat ihr die Möglichkeit geschaffen, dass sie viel mehr Wählerinnen und Wähler anspricht. Jetzt gehört zum rechten Lager auch noch Valérie Pécresse, bürgerlich rechts könnte man sagen, Les Républicains, das ist ihre Partei, die Konservativen, die ja jahrzehntelang immer wieder Präsidenten gestellt haben. Pécresse wird laut Umfragen die zweite Wahlrunde nicht erreichen. Das ist dramatisch für die Partei und da stellt sich auch die Frage, wie das danach überhaupt weitergeht. Es ist sehr schwer für Pécresse, sich von Macron abzusetzen, denn sie besetzen zum Teil ähnliche Themen, zum Beispiel wenn es um den Kampf gegen Kriminalität oder auch das Management der Migration geht. Ihre Wähler werden wohl zum großen Teil in der zweiten Runde Macron unterstützen. Das belegt auch so ein bisschen, dass Macron mittlerweile für viele als Kandidat der Rechten gilt. Er wird es aber im zweiten Wahlgang auch einfacher haben als Le Pen, linke Wähler anzuziehen. Bei Le Pen kann man höchstens davon ausgehen, dass ein Teil der Wähler von Mélenchon noch zu ihr überläuft. 2017 war es so, dass Le Pen 33% erreicht hat in der Stichwahl. Jetzt immerhin werden ihr in Umfragen über 40% vorausgesagt. Und der Abstand zu Macron in den Umfragen für den zweiten Wahlgang, der wird tatsächlich kleiner.
Unsere Korrespondentin Christiane Kess war das zum Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es hier im Podcast dann um die zwiegespaltene Welt der Frauen im Westjordanland. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.